Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Werden deutsche Schülerinnen und Schüler immer gewalttätiger? Der erste Blick auf eine Vorabinformation zur polizeilichen Kriminalstatistik 2022 legt das nahe. Was ist wirklich dran? Dazu gleich mehr. Außerdem bei uns im Bildungsmagazin, wie eine Meme-Seite in Essen einer maroden Schule helfen will, was Wissenschaftskommunikation über Instagram, TikTok und Co. bringt und was nicht und warum in Belarus immer mehr Lehrende ihren Job verlieren. Antworten auf diese Fragen heute bei Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Gestern kam die Meldung zur polizeilichen Kriminalstatistik. Die Welt am Sonntag berichtete, dass die Zahl der Straftaten in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gestiegen ist. Auffällig dabei sei die hohe Zahl tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher. Gerade im Schulalter sei ein Anstieg von über 35% zu verzeichnen. Das lässt aufhorchen, gerade so kurz nach dem Mordfall in Freudenberg, bei dem zwei Minderjährige eine Mitschülerin ermordet haben. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul äußerte sich alarmiert. Wir wollen genauer draufschauen auf die Meldung. Ist da ein Trend zu erkennen? Mein Kollege Cemek Şuk hat recherchiert. Ist das ein Trend?
Ja, das kann man so jetzt noch nicht sagen, würde ich sagen. Also die Meldungen, die beziehen sich auf die Welt am Sonntag. Die hatte gestern einen Artikel veröffentlicht und der beruft sich da auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist eine Statistik, die erscheint jedes Jahr. Für 2022 gibt es die aber noch nicht. Das heißt, die Welt am Sonntag hatte sie oder Teile davon vorab. Kriminalität, Jugendliche, das sind alles große Stichwörter, aber alle Einzeldaten, die man zum Interpretieren braucht, die sind noch nicht da. Also zum Beispiel die Aufsplittung nach Altersgruppen oder die Infos über welche Art von Delikten es sich handelt, also Bagatelldelikte oder dramatische Sachen, das gibt's alles noch nicht, denn die Polizei ist Ländersache. Das heißt, die Landeskriminalämter müssen es an das BKA übermitteln und die Statistik soll eigentlich erst am Donnerstag vorgestellt werden. Regionale Daten liegen aber bereits vor, zum Beispiel aus Hamburg oder München und auch dort sind die Zahlen tatsächlich gestiegen.
Also umfassende Daten haben wir noch nicht. Am Donnerstag will unsere Innenministerin Frau Faeser diese Daten dann vorstellen. Was gibt denn der Artikel her, beziehungsweise das, was bislang bekannt ist?
Also wenn wir auf Jugendliche und Kinder schauen, vor allem zwei Zahlen, einerseits 90.000 tatverdächtige Kinder und rund 190.000 tatverdächtige Jugendliche wurden 2022 erfasst.
Kann man sagen, das sind vergleichsweise hohe Zahlen oder geringe Zahlen? Da muss man ja meistens das Jahr davor oder die Jahre davor vergleichen.
Ja genau, du sagst schon richtig. Es hängt davon ab, womit man es vergleicht. Also es ist deutlich mehr als im Vorjahr. Bei den Kindern, wie du schon eingangs sagtest, sogar circa ein Drittel mehr. Aber ich habe mir die Zahlen von den letzten 20 Jahren angeschaut und da geht der Trend abwärts. Es gibt so kleine Ausreißer, 2015 und 16. Und wenn man jetzt versucht, diese neuen Zahlen in diesen Trend einzuordnen, also bei den Kindern ist es tatsächlich die höchste Zahl seit 10 Jahren, bei den Jugendlichen ungefähr das Niveau von 2017, aber zum Beispiel 2001, da waren es noch doppelt so viele tatverdächtige Kinder und auch bei den Jugendlichen war es über 100.000 mehr.
Man wird gespannt sein, wie die Daten letztendlich dann zu interpretieren sein werden. Gewalttaten, Sie hatten es schon gesagt, sie können ganz unterschiedliche Qualität haben, Bagatellendelikte oder auch schwere Körperverletzungen. Weiß man schon etwas über die Taten konkret?
Ja, laut der Welt am Sonntag sind das eher typische Jugendvergehen, so Diebstahl, Sachbeschädigung, aber auch Körperverletzung oder Rauschgiftdelikte. Und in der Statistik wird aber wohl ein neuer Trend angeführt, und zwar kinderpornografische Video- und Bilddateien, die in Chatgruppen verbreitet werden.
Und was bedeutet das?
Ja, das bedeutet wahrscheinlich, dass irgendwelche Kinder oder Jugendliche einfach Kinderpornografie einfach weiterleiten. Denn, wenn wir uns das mal anschauen, PsychologInnen sagen, das machen Kinder nicht bewusst. Also die leiten das nicht weiter, weil sie da irgendwie Freude daran haben oder weil sie eine Straftat begehen wollen. Die können das oft gar nicht verarbeiten. Für sie ist das eher eine Belastung. Und wenn man so auf die Schulkonferenzen in ganz Deutschland schaut, dann stellt man fest, das ist tatsächlich ein relevantes Problem. Aus der Politik gibt es noch andere Stimmen, die sagen generell das Internet und so wörtlich die Gewalt verherrlichenden Videos oder Spiele hätten Schuld an dieser, ja, an diesen steigenden Zahlen.
Spielt auch die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen eine Rolle?
Das wird auch häufiger als Erklärung angezogen. Manche sprechen von so einem Nachholeffekt. Ich meine, klar, Grenzen überschreiten, Grenzen austesten, das gehört ja irgendwie dazu, zu Kinder und Jugendlichen. Und das war natürlich während der Pandemie und des Lockdowns weniger bis kaum möglich. Und die Statistik, die bezieht sich auf 2022. Das heißt, die Kinder sind wieder in der Schule, hatten aber lange vorher keinen oder weniger Kontakt mit Gleichaltrigen, haben also unter Umständen auch soziale Schwierigkeiten. Was dazu kommen könnte, wäre Frust durch Vergleiche, also Lernerfolge, aber auch vielleicht körperliche Veränderungen und Frustrationen, die suchen sich manchmal Ventile und manche sind eben auch kriminell. Aber ganz, ganz wichtig ist abschließend zu sagen, die genaue Einschätzung, die muss wissenschaftlich erfolgen. Das werden wir hier auch im Deutschlandfunk leisten, aber erst, wenn seriöse Daten vollständig vorliegen und ausgewertet werden konnten. Und das wird frühestens Ende der Woche sein.
Vielen Dank für diese Einschätzung und die Ergebnisse der Recherche. Przemek Czuk war das. Die Corona-Pandemie hat ihre Nachwirkungen. Die sind zwar nicht bei allen Kindern und Jugendlichen gleich, aber zu kämpfen haben alles, sei es mit fehlenden Freundschaften, sei es mit schlechten Noten, sei es mit innerer Leere, sei es mit. Die Liste lässt sich noch um einiges verlängern. Wer sich in Kinder und Jugendliche hineinversetzen kann, dem fällt vieles ein, was noch lange nicht gut sein kann nach den Schulschließungen und Distanzlernphasen. Das Gefühl, abgehängt zu sein, das ist kein Gefühl, sondern...
Das ist kein Gefühl, dass man sich abgehängt fühlt. Das ist dann eine Tatsache.
Dieser Satz passt perfekt. Doch Schulleiterin Julia Gajewski bezieht ihn gar nicht auf Corona-Nachwirkungen, sondern auf die Situation an ihrer Gesamtschule Bockmühle in Essen. Die Schule erlangte in den vergangenen Wochen und Monaten traurige Aufmerksamkeit, denn das Gebäude war schon vor Corona völlig marode und ist es weiterhin, wie mein Kollege Benedikt Kaninski selbst feststellen konnte.
Neben den baulichen Schäden gibt es außerdem ein Problem mit Vandalismus, erzählt Schüler Yannick.
An den Schultoiletten befindet sich an den Wänden Graffiti und Schimmel. Und immer die Brandschäden von 2020, das gibt es noch sehr viele weitere Sachen. Also ich will da nicht mehr drauf gehen und ich bin froh, dass ich in den Sommerferien darunter bin.
Die Gesamtschule Bockmühle ist in Essen bei weitem nicht die einzige marode Schule. Das wurde auch auf der Meme-Seite Essen diese bei Instagram deutlich. Dort werden regelmäßig satirische Beiträge zum Stadtgeschehen gezeigt. Zu Beginn des Jahres veröffentlicht Essen diese einen Beitrag, in dem ein kaputter Wasserhahn in einer Essener Schule zu sehen ist.
Daraufhin haben uns hunderte Bilder erreicht und wir haben relativ schnell gemerkt, das ist kein lustiger Einzelfall, sondern... Die Essener Schulen sind an vielen Stellen wirklich renovierungsbedürftig und marode.
Fenster, die sich nicht öffnen oder schließen lassen, kaputte Heizungen und Toiletten. Die Liste ist lang und die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich in den sozialen Medien Gehör.
Deswegen glaube ich, dass wir einfach mit dieser lokalen Community, die wir haben, einfach dazu beitragen können, dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit geht. Letztendlich sind wir aber nicht die Personen, die da irgendwie was ändern, sondern das liegt halt in der Kommunal- und Landespolitik, dass zum Beispiel mehr Geld in die Renovierung von Schulen gesteckt wird.
Auch Schulleiterin Julia Gajewski von der Gesamtschule Bockmühle in Essen nimmt die Stadtpolitik in die Pflicht.
Die Stadt Essen kriegt halt immer Schnappatmung, wenn ich dazu was sage, weil sie tun ja jetzt schon so viel. Ja, okay, aber sie haben dafür gesorgt, dass sie in den letzten 40 Jahren so wenig getan haben, dass jetzt so viel getan werden muss, damit das Gebäude überhaupt noch erhalten bleibt. Und da leidet manchmal die Schönheit. Da gibt es 1000 Stellen, die ich Ihnen zeigen könnte, die eine Katastrophe sind und die waren alle noch nicht im Fernsehen.
Zu Beginn des Jahres hatten sich mutmaßlich wegen Bodenschäden sogar Fliesen in der Schule gelöst. Der Essener Schuldezernent wollte sich auch auf mehrfache Anfrage nicht zu dem Thema äußern. Andreas Kalipke ist selbst Lehrer und für die CDU-Fraktion Vorsitzender des Essener Schulausschusses. Er verteidigt die Schulpolitik der vergangenen Jahre.
Niemand muss Angst haben, dass die Kinder da irgendwie Schaden nehmen. Also es wird ja alles wirklich genau geprüft. Die Verkehrssicherung ist auf jeden Fall gegeben, was nicht heißt, dass das eine besonders schöne Lösung in jedem Falle ist. Und wenn da Fliesen hochkommen, dann ist das natürlich nicht schön. Aber es war Gott sei Dank ja auch kein Grund, dass man annehmen muss, dass die Schule langfristig gesperrt werden muss.
Kalibke kündigt außerdem ein neues Schulbauressort der Stadt Essen an. Das soll unter anderem die Planungen neuer Schulplätze erleichtern und zusätzliche Räume in der Nähe der Schulen anmieten, um für mehr Platz zu sorgen.
Das soll alles zusammen auch dazu führen, dass mehr Drive in diesen ganzen Prozess kommt, denn wir brauchen tatsächlich in sehr kurzer Zeit sehr viele Schulplätze.
Direkt und konkret helfen diese Pläne in den maroden Schulen und vor allem den Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern aber nicht. Der Spatenstich für das neue Gebäude der Gesamtschule Bockmühle sollte eigentlich in diesem Jahr gesetzt werden. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Schulleiterin Julia Gajewski glaubt, dass das neue Gebäude nicht vor 2030 nutzbar sein wird.
Es wird ein schönes Gebäude, dieses ist nicht mehr schön und es wird ein Gebäude werden, wo es, glaube ich, hoffe ich nicht, nach drei Regenergüssen den ersten Wasserschaden hat. Und das haben wir ja überall, es ist halt alles irgendwie kaputt.
Traurig in Deutschland und leider kein Einzelfall. Welchen Auftrag haben Hochschulen? Naja, zum einen die Forschung, zum anderen die Lehre. Und dann gibt es da noch eine Third Mission, die in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wird, aber gerade für sie erdacht wurde. Nämlich wissenschaftliche Erkenntnisse verstärkt zum Nutzen von Gesellschaft und Wirtschaft einzubringen. Darunter fällt auch die sogenannte Wissenschaftskommunikation. Lange fristete sie ein Schattendasein, doch mittlerweile suchen sich junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre eigenen Kanäle in den sozialen Medien, um darüber ihre Forschungsergebnisse zu teilen oder dort über wissenschaftliche Erkenntnisse aufzuklären. Wie gut funktioniert das? Josephine Walter über Chancen und Grenzen von Wissenschaftskommunikation auf Instagram, TikTok und Co.
Deshalb gibt es verschiedene Faktoren, die die Krebszellen ausschütten, damit Blutgefäße zu dem Krebs hinwachsen und ihn mit Nerven.
Kurze Videos, meist nicht länger als 60 Sekunden lang. Amelie Reigels TikTok-Account heißt Die Wissenschaftlerin und ist mittlerweile voll davon. Seit Beginn der Corona-Pandemie postet sie dort Videos zu wissenschaftlichen Themen, nimmt ihre Followerinnen und Follower mit in die Welt der Forschung.
Was ist ein Virus? Was ist der Unterschied zwischen DNA, mRNA, RNA zum Beispiel auch? Mir wurde das zu wenig kommuniziert für die Gesellschaft und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich es halt.
Wissenschaftskommunikation betreibt die Doktorandin der Biologie an der Universität Würzburg nur nebenbei. Die meiste Zeit des Tages steht sie im Labor und forscht. Auch darum gehe es ihr, den Alltag einer Wissenschaftlerin auf sozialen Medien zu zeigen.
Und danach wieder ins Labor. Und lucky girl, ich habe direkt meine Antikörper gefunden, ohne langes Suchen. Danach hatte ich noch ein Interview.
Allem voran aber will Amelie Reigel wissenschaftliche Themen zugänglicher machen. Die Inhalte aus Fachjournalen so aufbereiten, dass sie jeder verstehen kann.
Teilweise lese ich Paper zweimal, weil ich es beim ersten Mal auch nicht komplett verstanden habe, wenn es nicht direkt mein Themengebiet ist. Und daher finde ich es extrem wichtig, dass man eben diese Transferleistung auch macht und in einfachen Worten der Gesellschaft sagt, okay, was haben wir gerade rausgefunden? Warum untersuchen wir überhaupt die Sachen gerade?
Im Netz findet das großen Anklang. Über 430.000 Menschen folgen Amelie Reigel mittlerweile allein auf TikTok. Auch auf Instagram ist sie aktiv. YouTube oder Spotify würden sich ebenfalls eignen, sagt sie. Die große Auswahl an verschiedensten Plattformen sei für die Wissenschaftskommunikation ein entscheidender Vorteil, betont Dr. Julius Wesche, Forscher an der Norwegian University of Science and Technology. Außerdem lasse sich damit wie bei keinem anderen Medium der Dialog stärken zwischen Wissenschaftlern und Öffentlichkeit.
Ich glaube, dass es ganz, ganz viele spezifische Untergruppen gibt. Und wenn wir mit diesen Untergruppen kommunizieren wollen, also nicht nur direktional, sondern bidirektional, also interaktiv, dann ist Social Media die Möglichkeit, mit der wir das machen können. Und diese Möglichkeit gab es eben vor 15 Jahren, vor 20 Jahren noch nicht. Früher wurden in Universitäten und Forschungsorganisationen meistens Pressemitteilungen rausgesendet und das war's.
Eine neue Ära der Wissenschaftskommunikation sieht Dr. Carsten Könnecker, Physiker und Literaturwissenschaftler, deshalb aber nicht angebrochen.
Also die Wissenschaftskommunikation kann ja in den sozialen Medien nur nach den Regeln spielen, die diese sozialen Medien eben haben.
Und diese Regeln zielen bekanntlich darauf ab, dass die Nutzerinnen und Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform verweilen. Die Folge? Wissenschaftliche Inhalte werden auch nur denjenigen Usern vorgeschlagen, bei denen es sich lohnt, weil sie sich nach Berechnungen des Algorithmus dafür interessieren könnten. Mit den kurzen Videos, wie sie die Wissenschaftlerin Amelie Reigel anbietet, sind Wissenschaftsskeptiker aber vermutlich nicht zu erreichen. Die suchen woanders und erhalten aufgrund ihrer gespeicherten Vorlieben auch andere Angebote der Algorithmen.
Die Schattenseite ist natürlich, dass Menschen auch zu wissenschaftlichen Themen Bezüge herstellen können, die völlig hanebüchen sind. Und für Laien ist es manchmal vielleicht nicht ganz einfach zu durchschauen.
Sagt Carsten Könnecker, Experte für Wissenschaftskommunikation. Bislang ist die Fachwelt ratlos. Fake News im Wissenschaftsbereich und Verschwörungserzählungen machen die Runde. Amelie Reigel will sich davon nicht unterkriegen lassen.
Aus dem Grund gar keine Wissenschaftskommunikation auf Social Media zu machen, finde ich den falschen Weg, weil dann hat man am Ende gefühlt nur noch Fake News eigentlich da, weil sich die Wissenschaftler nichts mehr trauen. Deswegen finde ich, muss man das thematisieren und gegebenenfalls zum Beispiel auch auf Fake News dann wirklich eingehen und sagen, guck mal, das Video geht gerade viral, das ist aber nicht richtig, weil aus den und den Gründen, und dann wird es erklärt. Und da habe ich gemerkt, diese Klarstellungen zum Beispiel funktionieren auch sehr gut, also dass dann wirklich Leute fragen, hey, ich habe das gesehen, stimmt das?
Vertrauen schaffen zwischen Wissenschaftlern und Social-Media-Usern. Das sei die ganz große Herausforderung, aber auch die Chance von sozialen Medien. Und die müsse man in Zukunft stärken, so Carsten Könnecker. Dafür brauche es aber grundsätzlich eine stärkere Verankerung von Wissenschaftskommunikation im System, ergänzt Julius Wesche. Denn bislang werden Wissenschaftler in Deutschland kaum unterstützt, wenn sie ihre Forschung mit der Öffentlichkeit teilen wollen.
Welchen Trend soll ich als nächstes wissenschaftlich prüfen? Schreibt mir in die Kommentare.
Belarus ist wieder einmal in unseren Schlagzeilen. Russland wird dort ab dem 1. Juli Atomwaffen in eigens dafür gebauten Lagern stationieren. In den Schlagzeilen eher selten zu finden sind beunruhigende Meldungen aus dem belarussischen Bildungssystem.
Campus und Karriere. International.
Bereits seit über 2,5 Jahren, seit den brutal niedergeschlagenen Protesten wegen des Wahlbetruges 2020, werden in Belarus regelmäßig Menschen aus politischen Gründen verhaftet. Langjährige Haftstrafen sind auf der Tagesordnung zu finden. Die freie Meinungsäußerung ist nicht mehr möglich. Das gilt auch für akademische Kreise, für Forscher und Hochschullehrende. Kürzlich wurde eine belarussische italienische Dozentin zu 3,5 Jahren Strafkolonie verurteilt. Inga Litzingewitsch hat bereits mehrere Interviews mit Natalia Dolina geführt und erzählt über ihren Fall.
Anfang September 2020. Studierende der Linguistischen Universität Minsk protestieren gegen die Wahlfälschungen in Belarus. Während der großen Pause stellen sie sich vor den Buntglasfenstern im Foyer auf und singen.
Auch wir Dozierende sind dazugekommen. Wir haben da nicht nur gestanden und gesungen. Wir haben auch geschaut, ob da ein Minibus oder ein Gefangenentransporter kommt, um die Studierenden mitzunehmen.
Das berichtet Natalia Dulina, Dozentin und Gründerin des Fachbereichs für Italienisch in einem Interview, das wir 2021 geführt haben. Die Verwaltung der Uni benachrichtigt die Polizei. Daraufhin erscheint ein Kommando der gefürchteten Spezialeinheit OMON und schlägt die Studierenden brutal zusammen. Natalia Dulina setzt sich bei der Leitung der Universität für die Studierenden ein und spricht sich gegen die Wahlfälschungen und Gewalt aus. Am 26. Oktober 2020 erhält Natalia Dulina von der Uni die offizielle Kündigung.
Kaum habe ich das Gelände der Uni verlassen, kam jemand auf mich zu und meinte, kommen Sie mit. Ich wurde auf die Polizeiwache gebracht. Die Dozierenden haben es erfahren und haben die Rektorin konfrontiert. Sie hat darauf verwiesen, dass ich keine Mitarbeiterin mehr bin.
Natalia Dulina bekommt eine Gefängnisstrafe von 14 Tagen. Begründung? Teilnahme an Massenunruhen. Es ist ihre erste Verhaftung.
Wir haben die Zeit rumgekriegt, indem wir unsere Kenntnisse geteilt haben. Es gab eine Fachexpertin für Englisch. Ich habe einen Italienischkurs gegeben. Jemand hat gezeigt, wie man Gesichtsgymnastik macht. Jemand anderes gab Gesangsunterricht.
Natalia Dulina wird noch mehrfach zu mehrtägigen Gefängnisstrafen verurteilt. Doch sie will das Land nicht verlassen und gibt weiterhin Interviews für unabhängige belarussische und internationale Medien. Auch für den Deutschlandfunk.
Es kommt immer wieder vor, dass mir vorgeschlagen wird, mich anonym zu äußern. Doch ich bestehe darauf, es nicht anonym zu machen. Das Mindeste, was ich tun kann, ist, meine Meinung offen zu sagen und mich nicht zu verstecken. Ich bestehe darauf, dass mein Name genannt wird.
Am 3. Oktober 2022 wird sie erneut verhaftet. Dieses Mal geht es um ein Strafverfahren, unter anderem wegen Beihilfe zu einer extremistischen Tätigkeit. Damit sind Interviews mit unabhängigen belarussischen Medien gemeint, die seit Sommer 2021 allesamt als extremistische Organisationen gelten. Die Gerichtsverhandlung findet hinter geschlossenen Türen statt. Die Anwälte müssen die üblichen Schweigepflichtserklärungen unterzeichnen. Nur die Urteilsverkündung ist öffentlich. Doch es kommt vor, dass Menschen, die zur Urteilsverkündung erscheinen, selbst verhaftet werden. Deswegen traut sich inzwischen kaum noch jemand, an solchen Terminen teilzunehmen. Folgende Schilderungen wurden zum Schutz der Augenzeugen nachgesprochen.
Natalia Dulina befand sich hinter Gittern in einem Käfig. Sie konnte nicht winken, ihre Hände waren mit Handschellen hinter den Rücken gebunden. Sie hat uns zugelächelt. Es ging sehr schnell. Das Urteil wurde gleich verkündet. 3,5 Jahre Strafkolonie. Es gab keine Gelegenheit, ein letztes Wort zu sagen. Als wir rausgingen, hat Natalia noch gesagt: Der Frühling wird kommen.
Die Menschenrechtsorganisation Vesna, der Frühling, zählt aktuell 1466 politische Gefangene in Belarus. Für Wissenschaft und Lehre hat das schwerwiegende Folgen, erklärt Timofej Molachowski von der Ehrlichen Universität, einer NGO, die im Zuge der Proteste gegen die Wahlfälschungen gegründet wurde. Ihr Schwerpunkt? Das Monitoring der akademischen Freiheiten in Belarus. Seit Sommer 2020 hat die Organisation mehr als 1600 Fälle von staatlichen Repressionen im akademischen Umfeld registriert.
Aktuell wissen wir von 300 betroffenen Hochschullehrenden und mehr als 1300 Studierenden. 285 davon sind Exmatrikulationen aufgrund der politischen Haltung. Wir vermuten eine hohe Dunkelziffer. Außerdem kennen wir 201 Fälle von Hochschullehrenden oder WissenschaftlerInnen, deren Verträge aufgrund ihrer politischen Haltung entweder gekündigt oder nicht verlängert wurden. Oft wird unentschuldigtes Fehlen am Arbeitsplatz als ein formaler Grund vorgeschoben. Die Fehlzeiten entstehen durch die Gefängnisstrafen. Fehlen aufgrund eines Arrests gilt als nicht entschuldigt.
Akademische Strukturen beteiligen sich an den Repressionen. Rektoren, Dekane und die Administrationen der Universitäten setzen sie um. Loyalität gegenüber dem Machthaber Lukaschenko und Zustimmung zum politischen Kurs sind in Belarus mittlerweile wichtiger als akademische Qualifikationen.
Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.